Willkommen bei Bock auf Business, deinem Podcast für Unternehmer von Unternehmern. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch. Ein Mann, der mich schon vor vielen Jahren beeindruckt hat. Christian Galvez. Unsere erste Begegnung liegt mittlerweile einige Jahre zurück, aber sie ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. 2017. Im Rahmen einer Veranstaltung durfte ich seinen Vortrag auch hier im Rahmen der Big Five erleben. Und ich kann euch sagen, ich war gefesselt. Christian versteht es wie kaum ein anderer, Inhalte nicht nur zu vermitteln, sondern erlebbar zu machen. Er spricht nicht einfach, er begeistert, inspiriert und schafft es, Menschen wirklich zu bewegen. Und genau das ist sein Markenzeichen. Wirkung. Ob auf den größten Bühnen, in Unternehmen, in Coachings mit Top-Führungskräften oder sogar im direkten Austausch mit Persönlichkeiten wie Barack Obama. Christian Galvez weiß, worauf es ankommt, wenn man Menschen wirklich erreichen will. Denn eines ist klar, in Zeiten der Digitalisierung, in einer Welt voller Informationen und Ablenkungen, ist der entscheidende Erfolgsfaktor nicht die Technologie, es ist der Mensch. Persönlichkeit, Motivation und Wirkung machen den Unterschied. Christian ist nicht nur ein herausragender Redner und Coach, sondern auch ein absoluter Experte für angewandte Psychologie. Er weiß genau, wie wir mit den richtigen Methoden unser Auftreten verbessern, unsere Wirkung steigern und unser volles Potenzial entfalten können. Und das Beste, er macht es auf eine Art, die unterhaltsam, relevant und sofort umsetzbar ist. Heute werden wir genau darüber sprechen. Zum Beispiel, wie kannst du als Unternehmer oder Führungskraft deine Persönlichkeit gezielt einsetzen, um mehr zu erreichen? Welche psychologischen Prinzipien helfen dir dabei, andere zu überzeugen und für deine Ideen zu begeistern? Und warum ist Wirkung kein Zufall, sondern das Ergebnis klarer Strategien und bewusster Entscheidungen? Christians Lebensmotto ist Fülle im Leben. Freue dich auf spannende Einblicke, wertvolle Impulse und eine Menge Inspiration von einem der besten Speaker und Trainer Deutschlands. Los geht's. Herzlich willkommen, lieber Christian Galvez.
Bäm, wir beide sollten auf Tour gehen. So eine Anmoderation hätte ich gerne bei allen Vorträgen, bei denen ich unterwegs bin. Super, danke. Danke ganz herzlich, lieber Dirk.
Ja, sehr, sehr gerne. Ja, Christian, die Einstiegsfrage hier bei Bock auf Business ist immer die gleiche, auch wenn sie sehr traurig ist. Stell dir vor, du bist morgen nicht mehr da. Was erzählt denn dein Umfeld über dich?
Was erzählt mein Umfeld über mich? Ich hoffe, dass ich ein Leben in Fülle gelebt habe. Ich verrate jetzt mal was, was ich bisher noch nie in einem Podcast verraten habe. Ja. Dieses Laptop ist jetzt hier gerade auf Eyeline. Damit das auf Eyeline ist, also damit ich wirklich auf Augenhöhe mit dir kommunizieren kann, habe ich unter diesem Laptop auf meinem Tisch meine Urne. Ja, es ist kein Witz, ich habe tatsächlich eine Urne.
Krass.
Ja, die habe ich mir vor Jahren gekauft. Damals, als ich mich mit dem Thema Logbuch für Helden intensiv auseinandergesetzt habe, habe einen Urnenbauer kennengelernt und entstand die Idee, mir schon meine Urne zu kaufen und die mit Lebensmomenten zu füllen. Das heißt, immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich habe vielleicht zu wenig in meinem Leben erlebt und ich gehe an dieser Urne vorbei und denke, Mensch, du hast schon lange nichts mehr da reingeworfen, dann mache ich mir das bewusst. Und mein Ziel ist, dass am Ende meines Lebens da meine Asche reinkommt, aber meine, sagen wir, die nachfolgenden Generationen sehen, guck mal hier, der Opa, der Urgroßvater hat eine Menge erlebt in seinem Leben und das Ding soll voll sein. Das ist das, worum es mir in meinem Leben geht.
Ja, sehr, sehr cool. Christian, wir fangen groß an. Ja. Ein richtig krasses, geiles Thema, das du da hast. Und wie gesagt, es hat mich sehr gefesselt, auch aus dem Grund heraus, weil ich mich damit damals, 2017, noch nie wirklich mit beschäftigt hat. Wie kamst du zu dem Thema und was ist dir persönlich an dem Thema auch so wichtig?
Ich habe ja selber sehr früh auf der Bühne gestanden. Ich habe als Kind gezaubert, ich habe das leistungsmäßig betrieben. Ich war mit 15 im Theater des Westens in einer André-Heller-Produktion eingeladen. Da stand ich also als kleiner Stöpke vor über 1000 Menschen und habe professionelle Zauberer erleben dürfen und ganz viel über Wirkung erfahren dürfen. Und habe dann auch sehr früh angefangen, Rhetorikseminare bei den Dominikanern zu besuchen, in einem Kloster, weil ich von den Dominikanern lernen wollte. Habe mich mit den Arbeiten von Sammy Molcho auseinandergesetzt. Also Wirkung hat schon sehr früh in meinem Leben eine große Wirkung gespielt und habe dann Wirtschaftspsychologie studiert, BWL in Deutschland und in Amerika. Und in Amerika habe ich dann an der Uni lernen dürfen, warum das Wort Show Business heißt, weshalb Show nur 4 Buchstaben hat, Business so ein langes Wort, und das hat dann bei mir Klick gemacht. Dann habe ich verstanden, okay, hinter all dieser Show steckt Strategie, da gibt es Methoden, da gibt es Techniken. Und dann bin ich nochmal 1,5 Jahre nach Los Angeles gegangen, habe Regiekurse gemacht, war bei Jeff Goldblum auf der Schauspielschule, Impro-Theater gespielt. Nicht, weil ich Schauspieler werden wollte, sondern weil mich das fasziniert hat. Und das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen.
Ja, ganz, ganz spannend. Der Podcast ist ja für Unternehmer und unsere Aufgabe ist ja, die Menschen in Bewegung zu bringen, ein Stück weit sich fortzuentwickeln. Und wenn du mal schaust, in deine Arbeit schaust, in dein tagtägliches Tun, in deine Kurse, was sind denn so die Wünsche, die Themen, mit denen die Unternehmer oder auch die weiteren Teilnehmer zu dir kommen? Was ist ihnen wichtig? Was wollen sie lernen und erreichen?
Am Ende des Tages geht es immer um den Faktor Persönlichkeit. Wir wissen ja aus der alten Rhetorik, der Rhetorik der Antike, dass es drei große Hebel gibt, Menschen zu berühren, zu bewegen, zu begeistern. Viele Hörerinnen und Hörer werden das wissen. Das ist Logos, das sind die Sachargumente, das ist Pathos, die Emotionen und da gibt es Ethos. Und Ethos umschreibt den guten Charakter nach Aristoteles und dieser Faktor Ethos, dieser Faktor Persönlichkeit wird immer wichtiger, denn Menschen folgen Menschen, Menschen wählen in der Politik keine Parteiprogramme, Menschen wählen Menschen. Und am Ende des Tages ist der Faktor Mensch der bedeutsame Faktor und das belegen auch zahlreiche Studien. Wir wissen, es gibt eine sehr schöne Studie von der London Business School, die haben mal ehemalige Absolventen gefragt und das sind ja Top-Absolventen und die sagen in aller Klarheit, dass das Fachwissen zunehmend an Bedeutung verliert. Zugenommen hat aber die Bedeutung von Kommunikation, von Persönlichkeit, von Wirkung. Also dieser Frage, wie schaffe ich eine gute Begegnung, die Menschen berührt, bewegt, begeistert, die gerade in Zeiten großer Veränderung auch Menschen motiviert, neue Wege zu gehen. Und das ist ja ein ganz großes Thema in allen Organisationen, Menschen mit auf den Weg zu nehmen.
Okay. Das heißt, es sind Menschen, die so ein Stück weit ein Thema damit haben, mit ihrer aktuellen Kommunikation die Leute zu erreichen. Und auch so, das ist so ein Klassiker, ich kenne das auch aus meiner Arbeit. Mensch, mein Team versteht mich nicht. Das kommt einfach nicht an.
Absolut. Das ist, es gibt verschiedene, die kommen. Es gibt ein offenes Training, die 7-Minutes-Methode, das ist ein Training für Menschen, die viel präsentieren, schon sehr viel erlebt haben, aber wirklich nochmal auf ein ganz anderes Level kommen. Können wir vielleicht nochmal drüber reden, was dieses Training so besonders macht. Aber es kommen auch sehr viele Menschen, die in neue Rollen hineinwachsen wollen und von vornherein eine große Klarheit darüber haben wollen, wie sie diese Rolle ausfüllen. Ich gebe mal ein Beispiel. Letzte Woche war der zukünftige COO eines österreichischen IT-Unternehmens bei mir. Und der hat sich natürlich die Frage gestellt, wie gestalte ich die ersten 100 Tage, damit jedem klar wird in dieser großen Organisation, wofür ich stehe, was mir wichtig ist, wer ich bin und warum es sich lohnt, mit mir Zukunft zu gestalten. Und da geht es um ganz klar um Ethos. Es gibt einen sehr strukturierten Prozess. Das sind 9 Dimensionen. Die Metapher, die dahinter steckt, ist die sogenannte Character Bible. Angenommen, über dich wird eine Serie produziert, Dirk, und die Serie läuft super erfolgreich auf Netflix. Und in der 3. Staffel kommt ein neuer Autor hinzu. Wie kann der auf einer Seite erkennen, für was du stehst, wer du bist, damit er dementsprechend die Drehbücher, sprich Kommunikation, gestalten kann. Und wenn wir da keine Klarheit haben, für was wir stehen wollen, was uns antreibt, was uns bewegt, was unsere Werte sind, was unsere Glaubenssätze sind, wer uns sonst noch stark macht, dann braucht man gar nicht anzufangen, Drehbücher zu schreiben. Das fängt bei einem LinkedIn-Post an und hört bei einer großen Transformationsrede auf.
Ja, spannend. Drehen wir mal das um. Du hast ja schon einige Punkte jetzt schon gesagt. Was sind denn so die größten Fehler, die wir machen, Unternehmer und Führungskräfte? Gerade was dann auch unsere Wirkung und vielleicht auch unsere Persönlichkeit ja so ein bisschen schwächt.
Das ist so ein Thema, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden. Ja, aber es gibt ein ganz einfaches Modell, was ich von den Drehbuchautoren Hollywoods lernen durfte. Ich habe da mein eigenes Modell draus gestrickt. Das ist das 4K-Modell. Und das ist vielleicht etwas, was jetzt auch jedem mal hilft, der gerade zuhört, mal seine eigene Rolle zu hinterfragen. Das erste K in diesem 4K-Modell ist das Allerwichtigste. Wenn man das nicht mitbringt, dann wird man niemals Menschen berühren, bewegen, begeistern von sich und seinen Ideen. Das hebe ich mir ein bisschen auf für den Schluss. Ich komme erstmal zum zweiten K. Das zweite K, das sind die Kompetenzen. Ja, wir müssen ja ein bisschen spannend machen. Das sind die Kompetenzen. Und da geht es immer um Kompetenzanmutung. Niemand kann wissen, ob die Person, die dort vorne steht, wirklich kompetent ist. Wir haben das jetzt gerade im Wahlkampf erlebt. Wir nehmen das ja gerade hier in der Zeit des Wahlkampfs auf. Und da gibt es immer die Frage nach der Kompetenzanmutung. Und das Muster ist immer gleich. Wer gute Sachargumente hat, wer kurze Sätze macht, wer auf den Punkt kommt, der wirkt einfach kompetenter. Und wenn du dir viele Führungskräfte anschaust, dann siehst du, dass sie zwar fachlich wahnsinnig kompetent sind, aber es nicht schaffen, durch Rhetorik, durch Struktur, durch Klarheit auch eine kompetente Wirkung zu hinterlassen. Es geht immer um Kompetenzanmutung. Wobei Kompetenz ja nicht nur die sachliche und fachliche Kompetenz ist, sondern auch die menschliche Kompetenz. Ich gebe mal ein Beispiel. Friedrich Merz war im Duell, im Quadrell sehr, sehr gut, Argumente zu liefern. Aber wir haben ihn nicht als Menschen wahrgenommen. Er konnte zum Beispiel die Länge des Messers von Aschaffenburg genau benennen. Er wusste genau, wie lang das Messer ist, hat es aber nicht geschafft, eine menschliche Farbe hineinzubringen, wie beispielsweise zu sagen, als Vater von 3 Kindern und als Opa von 7 Enkelkindern geht mir das Thema natürlich auch nahe und ich kann da mitfühlen. Das ist die menschliche Komponente. Wir müssen uns andocken können an die Person. Kevin Spacey hat mal gesagt, alles, was die Menschen möchten, ist, dass du deine Brust aufreißt und dein Herz zeigst. Und das ist etwas, was Schauspieler auf der Bühne machen. Sie reißen ihre Brust auf, aber was Führungskräfte nicht machen. Das Thema Vulnerability ist eine Kompetenz, Verwundbarkeit. Also Kompetenz, Kompetenzanmutung wird immer zugeschrieben. Das dritte K ist das Thema Kongruenz, Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit. Glauben wir den Menschen wirklich, die dort vorne reden? Und das kann man sehr stark über Körpersprache wahrnehmen. Ich gebe mal ein Beispiel, was ein bisschen früher zurückliegt. Der Peer Steinbrück wollte ja auch mal Bundeskanzler werden gegen Angela Merkel. Und Peer Steinbrück hatte sich auf die Fahne geschrieben, dass wir entscheidet. Also er sagte, dass wir entscheidet, oder das stand auf den Plakaten, auf jedem Plakat stand, dass wir entscheidet. Und da gab es damals ein Kanzlerduell zwischen Angela Merkel und Peer Steinbrück. Und ich war damals beim ZDF für das Hauptstadtstudio, durfte ich das analysieren. Und Angela Merkel hat über 200 Mal das Personalpronomen wir verwendet und ein paar 70 Mal das Wörtchen ich. Und der Mann, der auf seiner Brust stehen hatte, dass wir entscheidet, hat über 200 Mal das Wörtchen ich verwendet und ein paar 70 Mal das Wörtchen wir. Und hier kommt der Punkt. Zuschauende machen keine Strichliste, aber wir haben ein Gefühl, ob das, was vorne dran steht, tatsächlich auch durch Verhalten kongruent, stimmig, authentisch gelebt wird. Und da fallen leider ganz viele raus. Menschen spüren, wenn ein Vertriebsvorstand oben auf der Bühne steht, ob er sagt, ihr seid der beste Vertrieb, den wir haben, oder ob er schon drüber nachdenkt, wie kann man den Vertrieb möglicherweise outsourcen. Die spüren das. Genauso wie wir spüren, wenn wir nach Hause kommen und der soziale Intensivpartner sagt, Schatz, ich liebe dich. Da wissen wir doch, meint die das jetzt aus dem Herzen oder hat sie irgendwas verbrochen? Oder eher? So, wir haben ein Gefühl dafür. Also Klarheit, Kompetenz, Kongruenz und das dritte K ist das Thema Konsistenz. Auch das kann sich jeder fragen. Konsistent, das ist diese Verlässlichkeit. In einer Welt, die sich immer schneller dreht, ist die große Frage, wie schaffen wir es, ein konsistentes Verhalten zu zeigen, dass sich Menschen an uns andocken können. Das ist einer der Gründe, weshalb Podcasts oftmals gleich anfangen. Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 19.02. und wir starten nun gemeinsam in den Tag. Gabor Steingart. Warum? Konsistentes Verhalten, wir mögen das. Ingo Zamperoni, Zuversicht am Ende, bleiben Sie zuversichtlich. Wir mögen das. Und dieses konsistente Verhalten, nicht dieses Fähnchen im Wind, das lieben wir Menschen. So, jetzt noch schnell das erste K. Das erste K ist Klarheit. Klarheit in der Kommunikation. Klarheit in der Kommunikation, was willst du sagen? Schaffst du es in aller Klarheit auf den Punkt zu bringen? Und Klarheit hat aber noch eine zweite Dimension, es ist Klarheit in der Rolle. Was willst du in der Rolle, in der du unterwegs bist? Was willst du in der Rolle, in der du unterwegs bist? Und da haben wir sehr unterschiedliche Typen. Schnelles Beispiel, Donald Trump in Amerika, der sagt, I will make America great again. Ich will Amerika wieder groß machen. Ich will Amerika groß machen. Er macht das in der Wahrnehmung seiner Wählenden sehr kompetent. Deshalb ist er gewählt worden. Er macht das sehr kongruent. Er konnte sogar im Wahlkampf sagen, in Haiti werden Hunde und Katzen gegessen. Die Menschen haben es geglaubt. Und er macht das sehr konsistent. Seit vielen Jahren hat er immer den gleichen Auftritt, die gleichen Sprachmuster. Er sieht sogar immer gleich aus. Im Vergleich dazu, Barack Obama, der sagt nicht, I will make America great again. Er sagt, ich will den Wandel. Ich will die Welt verändern. Ich will den Wandel. Und er macht das in der Wahrnehmung seiner Wähler oder hat er damals gemacht, sehr kompetent, sehr kongruent und übrigens auch sehr konsistent. Damals als Sozialarbeiter auf den Straßen Chicagos, dann als junger Jurist in Harvard, war der erste African-American, der das Law Magazine rausgebracht hat. Sprich, auch da hat er den Wandel gezeigt. Dann als Senator, als Präsident und jetzt mit seiner Stiftung. Auch in seiner Stiftung sagt er, ich will jetzt mit der Stiftung den Wandel voranbringen. Klarheit in der Kommunikation, Klarheit in der Rolle. Was will ich? James Bond will die Welt retten. E.T. will nach Hause, die kleine Ratte aus Ratatouille, der beste Koch der Welt werden. Wir wissen sehr genau, wofür eine Filmfigur steht. Wissen wir es auch bei unserer Führungskraft? Wissen wir es beim Unternehmer? Wissen wir es bei der Person, die eine Rolle ausfüllt? Was will die Person? Kompetenz, Kompetenzanmutung. Wie schaffe ich es, wirklich vom ersten Moment an kompetent zu wirken? Kongruenz, Glaubwürdigkeit. Glaube ich der Person? Was braucht es, damit ich noch mehr glaube? Und konsistent, nicht heute so zu sein, morgen so zu sein, sondern ein konsistentes Verhalten, was eine Verlässlichkeit hat.
Sehr, sehr spannend. Ja, das heißt, ja, ganz klar, wenn ich als Unternehmer oder als Führungskraft nicht so richtig weiß, wo ich eigentlich hin will und ich will wie immer alle Möglichkeiten offen halten und mich nicht so wirklich entscheiden wollen, ist das auch unheimlich schwierig, dann hier ja, zu wirken und vor allem aber das Team hinter sich zu bringen. Das Team weiß gar nicht, wo sie dran sind. Ist das dann quasi die Konsequenz?
Das ist genau die Konsequenz. Also wir entwickeln tatsächlich auch im Team solche sogenannten Character Bibles. Das sind One-Pager, in denen genau drinsteht, wofür eine Person steht. Und ich gebe dir mal ein konkretes Unternehmerbeispiel. Es gibt jemanden, den ich seit vielen, vielen Jahren begleite. Und wir haben vor einigen Jahren haben wir das entwickelt. Er hat einen Bruder, die führen das Unternehmen gemeinsam. Das haben sie übernommen von ihren Eltern. Damals mit knapp 100 Mitarbeitenden. Jetzt haben sie weit über 2000 Mitarbeitenden. Das heißt, sie hatten einen rasanten Wachstumspfad zurückgelegt. Das war sehr beeindruckend, was sie gemacht haben. Haben wir gemerkt, dass sie die Mitarbeitenden verlieren. Und dann sind sie zu mir gekommen und dann haben wir diese Character Bibles angelegt. Und der eine ist jetzt sehr klar als der Mensch in der Organisation positioniert, der die Innovation vorantreibt. Und der sagt, Unternehmen sind für mich Spielplätze für Erwachsene. Ich will spielen.
Ja,
und er hat eine Sprache daraus abgeleitet in seinem aktiven Wortschatz, die ganz viel mit Neugier, großartig, Adjektiven, Adverbien, positive Sprache hat. Und wenn er präsentiert, hat er immer die neuesten Gadgets und seine Charts sehen anders aus als die vom Bruder, der das Unternehmen kaufmännisch sehr gut zusammenhält und der große Analyst ist. Also wenn wir in Persönlichkeitsprofilen denken würden, der eine ist der Blaue und der andere ist der Gelbe. Und das in aller Klarheit benennen zu können, das sorgt natürlich dafür, dass man danach auch einen klaren Auftritt hat. Und Klarheit in der Rolle bedeutet auch immer Klarheit in der Kommunikation und die Menschen wissen, woran sie sind.
Ja, das heißt, okay, ich habe mich jetzt hier ertappt oder ich fühle mich jetzt ertappt hier im Podcast und sage, okay, alles klar, ich habe das jetzt verstanden. Ich muss da jetzt so ein bisschen mich festlegen, muss ein bisschen klarer werden. Wie gehe ich jetzt daran? Was sind so die ersten Schritte, die du uns empfehlst, gerade wenn ich in dieser Situation stehe und sage, oh, tue mich da schwer?
Ja, also erster Schritt ist, Auszeit zu nehmen. Wir sind in einer Gesellschaft, gerade hier in Deutschland, da überlegen wir immer, was schaffen wir fachlich wirklich? Also wie sind die Argumente? Was steht auf den Charts drauf? Welche Botschaften will ich platzieren? Also diese ganzen Themen, da sind wir in Deutschland sehr, sehr gut. Ich arbeite viel mit IT-Menschen zusammen, Führungskräften aus der IT-Welt. Ich arbeite oftmals mit Ingenieuren zusammen, mit Menschen, die wirklich, wirklich, wirklich was können, die meinen größten Respekt genießen, aber die sich nie um die Frage gekümmert haben, für was möchte ich stehen? Und der erste Weg dorthin ist, mal zu überlegen, was sind meine Werte? Was ist das, was mir wertvoll ist? Was ist das, was mir wertvoll ist? Ich komme nochmal zurück auf den Unternehmer und auf den COO, über den ich eben gesprochen habe, diesen Chief Operating Officer, der neu in diese Rolle hineingewachsen ist. Wir haben eine Werteanalyse gemacht, uns genau gefragt, was sind seine drei Hauptwerte, die man im Rahmen seines Auftritts sehen möchte. Und da kamen zwei wichtige Werte raus, nämlich Leistung und Gemeinschaft. Leistung ist ihm extrem wichtig, Gemeinschaft ist ihm wichtig. Wenn ich da Klarheit habe, kann ich anfangen, Geschichten drumherum zu finden, die das widerspiegeln. Und so hat er in seiner großen Eröffnungsrede, als er sich zum allerersten Mal ans Publikum gewandt hat, und diese Rede haben wir erarbeitet gemeinsam, hat er einen Moment gehabt, den ich sehr schlüssig fand. Er hat nämlich gesagt, So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wahrscheinlich wollen Sie wissen, wie der Neue so tickt. Ich verrate Ihnen mal was. Ich habe einen Zwillingsbruder. Der sieht genauso aus wie ich. Das ist sogar ein eineiiger Zwillingsbruder. Ist ein bisschen früher zur Welt gekommen als ich. Und wenn Sie einen Bruder haben oder eine Schwester, die genauso aussieht wie Sie, dann lernen Sie sehr schnell, es gibt nur eine Möglichkeit, wie Sie sich unterscheiden können. Leistung. Ich wollte schneller laufen als mein Bruder wollte schneller laufen als ich. Wir wollten besser in der Schule sein, jeder von uns beiden wollte immer besser sein. Warum? Das war die einzige Möglichkeit, sich im Leben zu unterscheiden. Leistung ist mir mit in die Wiege gelegt worden, Leistung ist mir wichtig. Und dann gibt es noch was Zweites, was mir auch ganz, ganz wichtig ist. Gemeinschaft. Denn wenn man einen Bruder hat, der zur selben Zeit zur Welt gekommen ist, der genauso aussieht, dann verbindet das auf ganz besondere Art und Weise. Und wahrscheinlich wird mein Bruder mein Leben lang die wichtigste Bezugsperson in meinem Leben sein. Gemeinschaft ist mir wichtig. Leistung und Gemeinschaft ist mir wichtig. So, wenn der ein Feedbackgespräch hat, dann kann er doch sagen, Mensch, Müllermeier-Schmitz, ich sehe, das Projekt läuft nicht so gut, das ärgert mich. Sie wissen, Leistung ist mir wichtig, Gemeinschaft ist mir wichtig, beides scheint in Ihrem Team nicht zu stimmen. Gehen Sie nochmal ran, arbeiten Sie nochmal eine Runde. Dann habe ich eine konsistente, klare Kommunikation. Nur wenn ich weiß, wofür eine Person steht, was ihr wichtig ist, habe ich eine Orientierung. Also erstmal Werteanalyse. Was sind meine Hauptwerte? Kann man im Netz gucken? Gibt es viele Möglichkeiten, an Werte zu kommen? Ich habe meine Methode, gibt es andere Methoden auch? Kannst du ja auch sicherlich nochmal in irgendeinem Podcast aufnehmen, weil das Thema Werte ganz wichtig ist. Also das Thema Werte. Das zweite ist Überzeugung, Glaubenssätze. Was brauchen, welche Glaubenssätze tragen mich als Führungskraft? Welche Glaubenssätze tragen mich als Führungskraft, von denen ich möchte, dass sie auf meine Mannschaft überspringen? Welche positiven Sätze habe ich? Kamala Harris in Amerika, nachdem die Demokratische Partei sehr am Boden lag nach Joe Biden, ging sie raus und hat einen Glaubenssatz in die Demokratische Partei hineingeweht, nämlich when we fight, we will win. When we fight, we will win. Das hat am Ende des Tages nicht geklappt. Aber trotz alledem haben die Menschen diesen Glaubenssatz, diese Überzeugung übernommen. Es gibt ein Unternehmen, das ich begleite seit vielen, 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 vielen Jahren. Das ist die REWE Gruppe. Dort darf ich das Top-Executive-Programm mit begleiten. Das heißt, die Top 400 Führungskräfte, da fallen Unternehmen rein wie Billa, Penny, Tom, Der Tour, ganz viele Unternehmen. Und da gibt es eine Person, die einen sehr, sehr schönen Glaubenssatz hat. Denn die REWE-Märkte, die sind von Kaufleuten geführt. Da gehört ein bestimmter Prozentsatz der REWE-Gruppe und der andere Teil den Kaufleuten. Und der Glaubenssatz, den diese Person immer wiederholt, ist, die Stärke der REWE ist jeder Einzelne, doch die Stärke eines jeden Einzelnen ist die REWE. Und das ist etwas, was diese Person auf einer mentalen Ebene antreibt, und das sieht man im Verhalten. Und wenn das klar ist, habe ich gute Kommunikation. Also Werte, Glaubenssätze und das, was oben drüber ist, mal sich Gedanken darüber zu machen, was ist das, was du oder sie als Person antreibt. James Bond will die Welt retten, E.T. will nach Hause. Ich wiederhole mich da gerne nochmal. Ich will, dass die Menschen aus meinen Trainings, Coachings, Beratungsprojekten ein bisschen größer rausgehen. Ich sage zu allen Menschen, die mich buchen als Vortragsredner, schauen Sie, wie die Menschen in den Vortrag reinkommen und schauen Sie, wie die Menschen aus dem Vortrag rausgehen. Wenn die nicht ein bisschen mehr gewachsen sind, brauchen sie mir kein Honorar zu zahlen. Und das ist der Maßstab, an dem ich mich messen lasse. Ich will, dass die Menschen ein bisschen größer rausgehen. Inge Zamperoni, der will gute Nachrichten machen. Manchmal können wir es benennen, wir spüren es am Verhalten. Pep Guardiola, der will den perfekten Fußball. Jürgen Klopp, der will eine Mannschaft. Was wollen wir als Person? Wenn wir das nicht beantworten können, sind wir draußen aus dem Rennen.
Ja, sehr, sehr spannend. Mega. Gehen wir doch mal den Schritt. Ich finde das dein Beispiel mit der REWE natürlich extrem stark. Wenn ich das jetzt mal auf kleine mittelständische Unternehmen projiziere oder mal vergleiche, dann sage ich, da ist ganz oft diese Thematik, Kommunikation spielt da nicht, also ist oftmals nicht im Mittelpunkt.
Ja.
Und wir haben natürlich die Themen, gerade Fachkräftemangel, wie motivieren wir die Leute und inspirieren wir die Leute? Wie gehe ich jetzt da mit um? Was kannst du uns da jetzt so mitgeben? Was sind denn da so die Aufgaben vielleicht sogar eines Unternehmers oder einer Führungskraft? Auf was darf ich mich da fokussieren, anstatt nur auf das Fachliche?
Ja, absolut. Ganz, ganz, ganz riesengroßes Thema, insbesondere weil wir natürlich auch in einer Welt leben, in der sich jeder Mitarbeitende sofort entscheiden kann, ich gehe zum nächsten Fachbetrieb. Das erleben wir in allen Branchen, über alle Branchen hinweg. Fachkräftemangel, ein riesengroßes Thema. Und viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind an der Stelle auch echt überfordert, weil sie nicht mehr wissen, was sie alles tun sollen. Und ich bin großer Freund von einfachen Konzepten, nicht weil die Welt einfach ist, sondern weil wir eine klare Orientierung brauchen für unser tägliches Arbeiten. Und wenn es zu komplex ist, kommen wir nicht ins Handeln. Und hier ist ein einfaches Konzept aus den Neurowissenschaften, um mal so von der Metaebene, von der übergeordneten Ebene auf das Thema zu schauen. Und das Modell kommt nicht von mir, das kommt aus der Hirnforschung, aus der Paartherapieforschung. Ein gewisser Klaus Grawe hat ein Konsistenztheorem des psychischen Geschehens entwickelt. Das klingt jetzt furchtbar kompliziert. Das Buch selber ist auch furchtbar kompliziert. Also wenn man nachts Einschlafprobleme hat, empfehle ich dieses Buch, weil man garantiert sofort einschläft, wenn man dieses Buch liest. Nur was man rausziehen kann, sind drei Begriffe und das ist das, was vielleicht wichtig ist. Es gibt ja in Sachen Motivation, Mitarbeitenden Motivation seit über 2000 Jahren nichts Neues. Wir wissen, wir brauchen Ziele. Wir brauchen aber auch etwas, von dem wir weg wollen. Pain and gain. Wir alle wissen das. Manche Menschen nehmen erst ab, wenn sie das T-Shirt ausziehen und feststellen, dass nicht nur München diesen mittleren Ring hat, sondern dass wir selber auch da was haben, was über den Gürtel hängt. Dann ist der Schmerz groß. Dann fangen wir an, Salat zu essen. Im Winter, wenn wir die Pullover haben, haben wir keinen Schmerz. Haben wir vielleicht das Ziel, aber es braucht ein bisschen mehr. Also diese Bipolarität, wie es in der Psychologie heißt, ist wichtig. So, wenn wir jetzt mal in die Neurowissenschaften reinschauen, wie gesagt, Klaus Grawe, Konsistenztheorem des psychischen Geschehens. Was sorgt dafür, dass Menschen Lust haben, einen neuen Weg zu gehen? Was sorgt für Schmerz? Und da gibt Grawe sehr schöne Antworten. Er sagt, jeder Mensch ist auf der permanenten Suche nach der Befriedigung von drei Bedürfnissen. Drei Bedürfnisse. Und diese drei Bedürfnisse, die sind unterschiedlich ausgeprägt, bei Männern und Frauen beispielsweise. Hier sind die drei Bedürfnisse, das ist Sicherheit, Selbstwert und Bindung. Grawe hat sich mit Paartherapie auseinandergesetzt, also warum bleibt man in einer Paarbeziehung? Und das waren die Begriffe, die rausgekommen sind. Gesagt, wir wollen in einer Paarbeziehung, wollen wir Sicherheit, wir wollen Wertschätzung und wir wollen ein Gefühl von Bindung haben. Und das können wir wunderbar in jedes Unternehmen hinein übertragen. Wenn wir uns mal überlegen, wer uns motiviert hat, mal die Extrameile zu gehen, da waren das immer Menschen, die uns Sicherheit gegeben haben, die uns Wertschätzung gegeben haben, die uns Bindung gegeben haben. Wir wissen aus vielen Befragungen, Menschen kommen in eine Organisation, in ein Unternehmen, auch in ein kleines Unternehmen, aus sehr unterschiedlichen Gründen. Es gibt so viele Gründe, weshalb man einen Arbeitsvertrag unterschreibt. Aber es ist fast immer der gleiche Grund, weshalb man wieder geht. Die Führungskraft. Der Chef. Ja. Man fühlt sich nicht sicher, man fühlt sich nicht gewertschätzt, man fühlt sich nicht verbunden mit dem Team. Großes Thema ja nach der Pandemie, the great resignation, the big quit. Alle waren in den Homeoffices, die zu Hause sein konnten und fühlten sich nicht mehr verbunden, sind dann gegangen. Wir wissen das auch aus dem eigenen Leben. Jeder, der schon mal eine Affäre hatte oder sich mal getrennt hat von einem Partner für einen anderen, der hat bei dem anderen Menschen mehr Sicherheit bekommen, wurde mal wieder gewertschätzt, da hat mal wieder jemand zugehört, mal ein Kompliment gemacht oder man fühlte sich anders verbunden. Das muss nicht nur eine körperliche Verbundenheit sein, das kann auch eine emotionale Verbundenheit sein. Also was man sich fragen kann als Unternehmer in den Organisationen, ist im Grunde genommen genau aufbauend auf diesen drei Punkten. Fühlen sich die Menschen hier sicher? Haben sie das Gefühl, sie arbeiten in einem sicheren Umfeld? Was ihnen die Möglichkeit gibt, was immer für den Einzelnen Sicherheit bedeutet, Sicherheit zu erfahren. Für den einen ist das Entwicklung, für den anderen ist das ein stabiler Arbeitsplatz, für den anderen ist es sichere Arbeitszeiten, was immer das sein mag, Sicherheit. Das zweite ist, fühlt er sich gewertschätzt? Kriegt er ein Feedback? Kommt man mal ins Gespräch? Kriegt er mal eine gute Rückmeldung? Wertschätzung. Auch von den Kollegen, wie ist die Kultur? Radikale Offenherzigkeit, mein aktuelles Lieblingskonzept aus Amerika. Radikale Offenherzigkeit. Hat man eine Kultur, wo Menschen gechallenged werden, aber gleichzeitig man den Menschen immer das Gefühl gibt, du bist mir wichtig. Wertschätzung. Und der dritte Faktor ist, fühlen die sich verbunden? Und da sind solche Sachen wie Team-Events, Kommunikation, ja sogar eine Kaffeemaschine manchmal, Elemente, die Bindung schaffen. Corporate-Kleidung. Ja. Es gibt ja einen Malerbetrieb, für den ich arbeite, aus dem Stuttgarter Raum, ganz, ganz tolles Unternehmen. Die legen so viel Wert auf Klamotte. Da sagt nicht der Chef, zieht das an, sondern da wird gemeinsam überlegt, was wollt ihr tragen, wie soll das aussehen? Und dann können die Mitarbeitenden mitsprechen und dann entsteht auch Identität, dann entsteht Verbundenheit. Ja. Und wenn ich das schaffe, wenn ich jeden Morgen als Unternehmerin, als Unternehmer in den Laden gehe und sage, okay, wie will ich heute den Menschen Sicherheit geben? Wie will ich Wertschätzung ausdrücken? Und wie sorge ich dafür, dass sie sich mit meinem Unternehmen wirklich, wirklich, wirklich verbunden fühlen? Dann geht keiner.
Ja, spannend. Ist dann auch die Leistungsfähigkeit, oder gibt's da eine Verbindung auch zur Leistungsfähigkeit? Ist das messbar oder hast du da Erfahrungen mit? Also wenn du diese, ist ja sehr schlüssig, was du sagst, dass.
Also ich habe jetzt keine Studie dazu, wie leistungsfähig das ist, aber es gibt natürlich unterschiedliche Unternehmenskulturen und ich komme jetzt nochmal auf das Modell von Radical Candor zurück. Ich weiß nicht, ob ihr das ja schon mal in dem Podcast besprochen habt.
Nein.
Schon mal gehört? Okay. Das kommt von Kim Scott aus Amerika, eine ehemalige Google-Managerin. Wenn man mal auf Amazon.com geht, dann sieht man, das ist irgendwie 6000 Mal 5-Sterne mäßig bewertet worden. Tolles Buch, Radical Candor. Und es gibt's auch seit Juni oder Juli auch in deutscher Sprache, Kim Scott. Und ich mag das Modell, weil sie sagt, es gibt so zwei Dimensionen in Organisation. Das eine ist Challenge Directly, also fordere die Menschen direkt heraus. Und die zweite Dimension, man kann sich das vorstellen als XY-Achse, die zweite Dimension ist Care Personally. Also kümmere dich um die Menschen, gib ihnen das Gefühl, dass du mir wichtig bist. Und dadurch entstehen im Grunde genommen 4 Felder. Und sie nimmt immer ihr eigenes Beispiel und sagt, als sie damals bei Google gearbeitet hat, kam ihre Führungskraft, ihre Chefin auf sie zu und sagte, Mensch, wir haben gehört, deinen Eltern geht's nicht gut. Fahr hin, wir tun hier alles, um Backup für dich zu sein. Wir kümmern uns um deine Sachen. Kümmer du dich bitte erstmal um das, was wirklich wichtig ist, deine Eltern. Care personally. Mhm. Also diese Sorge um die Mitarbeitenden.
Ja.
Und als sie dann zurückkam, hatte sie eine Präsentation. In ihrer Wahrnehmung war das gut. Und dann kam sie raus aus der Präsentation. Und die Chefin hat gesagt, Mensch, mir ist aufgefallen, du verwendest sehr viele Füllwörter, M's und A's. Da sagt sie, ja, kann sein. Nee, du solltest mal dran arbeiten. Ja, mache ich mal, wenn ich Zeit habe. Nein, du wirkst sehr dämlich, wenn du das machst. Und dieses klare Ansprechen, dieses Challenge directly, das ist nur möglich, wenn wir in einer Kultur sind, wo man auch gleichzeitig das Gefühl hat, care personally. Deshalb konnte sie das gut annehmen. Und was wir aber ganz oft haben, wir haben oft diese Situation, wo man entweder auf der Beziehungsebene sehr stark unterwegs ist und sagt, du bist mir wichtig und deshalb spreche ich auch gar nicht alles an. Ja, wenn meine Frau mit ihren Mädels unterwegs ist, dann merkt man immer, ja, wenn so nach, keine Ahnung, Wochenende in München verbringen, wer schläft in welchem Zimmer, care personally. Aber es wird nicht gesagt, nein, ich habe keine Lust, mit dir im Zimmer zu schliegen, weil du schnarchst oder weil du mir zu viel redest oder weil du zu kompliziert bist. Sie nennt das ruinöse Empathie. Und das erleben wir in ganz vielen Organisationen, dass viel über die Beziehungsebene läuft, aber man die Themen nicht direkt anspricht. Direktes, klares Feedback, nicht einmal im Jahr ein 360-Grad-Feedback, sondern Feedback-Kultur. Feedback, Feedback, Feedback. Und dann gibt es eben auch noch dieses Umfeld, das haben wir leider gerade in Organisationen, die nicht so gut laufen. Sie nennt das Obnoxious Aggression, das ist also eine Form der Aggression, einer unterschwelligen. Da challenged man die Mitarbeitenden, mach, 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 mach. Und der Mitarbeitende spürt, ich bin dir eigentlich total egal. Ich bin dir nicht wichtig. Und das ist diese Aggression, die wir in manchen Organisationen spüren. Und das vierte Feld, das ist so diese Egalhaltung. Du interessierst mich nicht als Mensch und ich challenge dich auch nicht mehr. Das Gegenteil von Liebe ist ja nicht Hass, das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Mhm. Und wenn wir im Feld der Gleichgültigkeit sind, und das haben wir als Unternehmer alle schon mal gehabt, dass wir Mitarbeiter hatten, wo wir dachten, komm, der ist jetzt noch hier, der geht bald, irgendwie kriegen wir den schon los, aber man challenge den nicht mehr und fragt auch nicht mal nach, wie es ihm als Mensch geht.
Ja. Welche Empfehlung gibst du einem Menschen, der zu dir kommt und sagt, Mensch, ich tue mich halt schwer mit diesem ganzen Thema Beziehung und Empathie und dem anderen zuhören. Was empfiehlst du demjenigen? Oder wie gehst du mit ihm um? Also ich erlebe das, ich frage diese Frage auch ganz bewusst, weil ich es immer wieder erlebe, weil es so eine Art Selbstausrede ist. Ja, ich kann ja nicht anders. Ich kriege das ja nicht hin und sage, was mache ich da?
Oder was? Ja. Ja, Da sind wir so ein bisschen auf dieser Glaubenssatz-Überzeugungsebene. Ich hatte mal einen Vorstand gehabt, einen Vertriebsvorstand, der sehr analytisch war, die Nachfolge angetreten hat von einem echten, möchte man sagen, Menschenfänger, der sich auf die Bühne stellen konnte als Vertriebsvorstand und seine Vertriebsmannschaft mitreißen konnte. Der war der Nachfolger, weil er eine Menge zu verändern hatte. Er kam aus gutem Grund in die Position hinein, hat die Menschen aber nicht erreicht. Und ich erinnere mich noch genau an diesen Moment. Ich fahre nach Hamburg, war das? Ich komme aus Köln. Ich fahre nach Hamburg, komme da rein in dieses Zimmer. Der sagt zu mir, Herr Galvis, ich weiß genau, warum Sie hier sind. Aber ich sage Ihnen eins, ich bin Hanseat. Bei mir geht es hier nicht um Emotionen. Gefühle sind nicht so meins. Bei mir ist immer wichtig, was unterm Strich da steht. Ich bin eher ein Kopfmensch, kein Bauchmensch. So, wenn man da mehr als nur die Reisekosten abrechnen möchte, muss man ein bisschen vorbereitet sein. Dann habe ich gesagt, Herr Sowieso, ich habe nur eine Frage. Und wenn Sie die Frage so beantworten, wie ich mir das vorstelle, bleibe ich hier. Wenn Sie sie anders beantworten, dann bin ich auch gerne wieder weg. Dann sagt er, ja, was ist die Frage? Ich sage, ja, ich habe von Ihrer Mitarbeiterin gehört, Sie sind verheiratet. Mal so unter uns. Wie haben Sie Ihre Frau rumgekriegt? Haben Sie eine SWOT-Analyse gemacht? Welche KPIs haben Sie vorgelegt? Hatten Sie eine PowerPoint? Was haben Sie gemacht, dass Sie sie überzeugen konnten? Ich entscheide mich jetzt für dich. Und da guckt er so und lächelt ein bisschen. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe noch eine zweite Frage. Sie fahren gerne Porsche, ne? Sagt er, ja, ich fahre gerne Porsche. Ich sage, was haben Sie denn für einen? Ich wusste, er fährt so einen ganz alten Oldtimer-Fan. Habe ich das Köpfchen zur Seite gelegt. Vorstände mögen das, wenn man so das Köpfchen zur Seite legt. Und habe dann immer so alles bestätigt und nachgefragt. Und er hatte dieses Leuchten in den Augen. Dann sagt er, ja, super, super, super. Und dann habe ich gesagt, Sie wissen, dass man auf einem Fiat 500 von A nach B fahren kann. Ist ja ein Sachargument. Sagt er, ja, ja, ist aber ein ganz anderes Gefühl. Sie müssen sich mal in so ein Auto reinsetzen. So, warum sage ich das? Wir sind sehr schnell dabei zu sagen, wir sind so oder so, weil wir das mal irgendwie gelernt haben. Kein Mensch ist so oder so. Und wenn ich verstanden habe, wie wichtig auch das andere ist, auch für das Business. Es gibt ganz viele Menschen, die sind im Job total mit Sachargumenten unterwegs und dann draußen in der Welt, aber völlig anders. Wenn ich das verstanden habe, dass ich beides integrieren kann, dass ich natürlich, wenn ich aus der Introversion komme, niemals sein werde, der extrem extrovertiert ist, aber ich ein bisschen davon nutzen kann, darf und sollte, dann bin ich gut aufgestellt. Übrigens, tolles Beispiel dafür, Tim Höttges von der Deutschen Telekom, Vorstandsvorsitzender, bekommt jedes Jahr den Preis vom Handelsblatt für die beste Vorstandsrhetorik. Ein Mensch, der andere Menschen erreicht. Ich kenne Tim Höttges, oder ich durfte ihn vor über 20 Jahren kennenlernen, als er zur Telekom kam. Der ist gekommen als kaufmännischer Leiter von T-Mobile. Ein brillanter Kopf, sehr analytisch. Nur wenn er geredet hat, sind alle Köpfe auf die Tischplatte gefallen. Keiner hat ihm zugehört, weil er einfach nur Zahlen präsentiert hat. Der hat gearbeitet. Jeder Mensch kann das lernen.
Ja.
Und wir machen immer wieder die Erfahrung in der Seven-Minutes-Methode, da, das ist so mehrstufiger Rhetorik, so ein mehrstufiges Rhetoriktraining. Da bringen wir Menschen am Ende des Tages ins Theater. Und wenn ich sage wir, dann mache ich das gemeinsam mit meiner Frau. Meine Frau ist gelernte Schauspielerin, hat viele, 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 viele Jahre auf Serien gearbeitet, arbeitet immer noch auf Serien. Aber sie ist auch noch gelernte Logopädin. Das heißt, sie bringt die Menschen auch in die Emotion, sie bringt die Menschen in die Stimme. Und wir merken nach zwei Tagen, spüren gestandene Manager, die gesagt haben, ich bin ein reiner Kopfmensch plötzlich, wie sie auch wirken können, wenn sie einfach nur ihre Brust aufreißen und zeigen, sie sind Mensch.
Ja, mega. Christian, ich habe noch zwei vielleicht jetzt nicht ganz zusammenhängende Fragen, die mich sehr, sehr interessieren und ich denke auch sehr viele Unternehmer sehr wichtig sind. Thema Verkauf. Wir tun uns, also du kennst das, ich glaube, das ist jetzt nichts Neues für dich. Wir tun uns schwer, ich kann halt nicht so gut verkaufen und ja, ich tue mich damit schwer. Und das gilt jetzt ja nicht nur für Unternehmer, die ihre Dienstleistung oder ihr Produkt verkaufen, sondern natürlich auch für die Teams. Was kannst du uns denn da vielleicht so aus deiner Trickkiste zwei, drei Dinge mitgeben, wo ich mich damit einfach wohler fühle? Oder ist es vielleicht gar nicht das Wohler fühlen? Was ist es denn, dass ich da ein Stück souveräner bin und auch mit gehobener Brust meine Sachen verkaufe, die ich da so
anbiete? Ja, das ist ein mega, mega wichtiger Punkt und ich durfte das auch über die Jahre lernen, was Verkauf ist. Und ich bin ja sehr viel in Vertriebsorganisationen mit Verkaufsteams auch unterwegs. Und ich mag das Wort Verkaufen nicht. Ich mag das Wort Verkaufen nicht, weil am Ende des Tages ist Verkaufen ein kognitiver Frame, der bei vielen Menschen von vornherein negative Emotionen auslöst. Wenn wir aber mal verstanden haben, dass Unternehmertum nichts anderes ist als das Lösen von Problemen. Und dass ich in meiner Rolle dann gut bin, wenn ich das Problem des Kunden verstehe und am besten lösen kann.
Ja.
Dann komme ich in eine andere innere Haltung. Dann verstehe ich, schau her, das ist dein Problem und ich kann dir hier an der Stelle möglicherweise helfen, dein Problem zu lösen. Ich bin dein Mentor. Ich bin nicht der Held, der sagt, schaut her, das sind meine tollen Produkte. Und viele Verkaufsstrategien funktionieren immer noch so, dass man sagt, schaut her, wir können dies, wir können das, wir können jenes. Das ist aber der falsche Weg. Ja. Wir gehen hin, und das ist auch der Storytelling-Ansatz, zu sagen, was ist das Problem meines Kunden? Was ist das Problem im Außen, im Innern, das moralische Problem? Gibt es verschiedene Dimensionen? Wenn ich diese Probleme verstanden habe, kann ich sagen, schau her, das ist das Leuchtschwert, das habe ich dir mitgebracht als dein Mentor. Und damit kannst du, lieber Kunde, Erfolgsgeschichte schreiben. Ist ein bisschen anderer Ansatz, hilft aber den Menschen, schneller in die Umsetzung zu kommen. Und wer hier noch einen Buchtipp haben möchte zum Thema Verkaufen, googelt den Begriff Non-Sales Selling. Und dann kommt er auf den Autoren. Der hat nämlich mal gesagt, dass wir alle immer verkaufen, und hat das mal in Organisationen gemacht und festgestellt, dass 24 Minuten pro Tag, pro Stunde wir Ideen, Gedanken, Impulse verkaufen. Also wir verkaufen alle. Das ist einfach so.
Ja, es fakt so, wir haben parallel eine kleine Marketingagentur, und das ist sehr, sehr spannend. Es ist eine Erfahrung, die wir jedes Mal machen dürfen, dass die Leute sich tatsächlich nicht mit dem Problem oder mit dem Kernnutzen auseinandersetzen und die Argumentation tatsächlich nur über den Produktverkauf machen. Sag, was weiß ich, das hat das, anstatt zu überlegen, sag, was löse ich denn für ein Thema? Und es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Vielen, vielen Dank da für diesen Tipp. Noch eine zweite, ich weiß, es ist jetzt nicht ganz zusammenhängend, wie gesagt, noch ein zweites Thema, mit dem wir immer wieder konfrontiert sind. Also es geht um dieses Thema persönliche Marke als Unternehmer. Ja. Und das ist mal das eine. Also ohne da jetzt irgendeine Maske aufzuziehen, ohne künstlich aufgesetzt zu wirken. Wie schaffe ich das? Ich weiß, das kannst du nicht in 3 Minuten beantworten, aber sag vielleicht so die Kernzüge. Also für mich ist Barack Obama auch ein wahnsinnig toller Mensch. Ich glaube, der Mensch steht auf der Bühne, muss gar nichts sagen, der wirkt. Und das ist für mich eines, auch wieder wie der Umgang mit seiner Frau, Umgang mit seinen Kindern, das ist einfach, dem nimmst du das ab. Und wie gehe ich an dieses Thema ran, wenn ich sage, okay, vielleicht habe ich sogar ein bisschen schlechten Ruf und so weiter. Wie gehe ich da hin? Wie gehe ich da ran, meine persönliche Marke zu stärken?
Mega Frage, weil es genau auch da ansetzt, was wir am Anfang unseres Gesprächs hatten. Klarheit in der Rolle, Kompetenz, Kongruenz, Konsistenz. Und da sind wir auch bei der Character Bible Canvas nochmal bei dieser Dimension. Wofür möchte ich eigentlich stehen? Und eine Klarheit darüber zu haben, wenn ich mich nicht als Marke, ich mag das lieber, wenn man sich als Rolle versteht in dem Film, den man da gerade zeigt. Wenn ich mich als Rolle verstehe und die ich hineinwachsen möchte, was sind die Dimensionen, die zeigen, für was ich stehe? Und ich gehe sie nochmal ganz schnell durch. Das eine ist eben diese Überaufgabe. Was treibt mich an? Was will ich? Barack Obama, ich will den Wandel. Glaubenssätze. Yes, we can. Ja, ich kann das. Wir schaffen das. Wir sind der Wandel, auf den wir gewartet haben. Das war auch ein Glaubenssatz, den er während des Wahlkampfs in die Köpfe der Menschen hineingebracht hat. Was sind meine Überzeugungen, die ich gerne mit der Welt teilen möchte? Was sind meine Werte? Da müssen wir jetzt gar nicht über die Werte von Obama sprechen, aber wir wissen doch, dass er andere Werte hat als Donald Trump. Das sind andere Wertewolken, in denen er unterwegs ist. Also hier schon mal Klarheit haben. Und das verbinden wir. Das hören wir durch Sprache. Dann, welche Nebenrollen nutzen wir, um zu zeigen, welch Geisteskind wir sind, wie wir durch das Leben gehen. Supporting Roles heißen die im Englischen sehr schön. Und bei Barack Obama, du hast es eben angesprochen, ist es Michelle Obama und seine Kinder. Und das ist glaubwürdig, das ist kongruent, das ist stimmig. Ja. Dann starke Schwächen. Obama ist nicht jemand, der immer auf die Bühne sagt, so, hu, 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 ich bin der Held, ich bin der Held, ich bin der Held. Obama schafft es auch, mit kleinen Schwächen zu spielen und damit menschlich andockbar sein. Ich erinnere mich an das Interview, mit ihm. Erste Frage war, Präsident Obama, wenn man nicht mehr Präsident ist, das war sein erstes großes Interview nach seiner Präsidentschaft in Deutschland, 15.000 Menschen sitzen da und ich frage ihn, lieber Obama, wenn man nicht mehr Präsident ist, so nach 8 Jahren und morgens wach wird und nicht mehr die Welt retten muss, was macht man da als allererstes, wenn man morgens wach wird? Und da sagt er, ich habe mir von meiner Frau die Kaffeemaschine erklären lassen, weil ich so gerne Kaffee trinke und wissen wollte, wie das geht. Das ist eine Schwäche. Und gleichzeitig nutzt er seine Supporting Role und das macht ihn menschlich. Aber wir glauben immer, dass man der Held sein muss. Viele Unternehmer hätten an der Stelle gesagt, na ja, gut, wenn ich das Unternehmen nicht mehr leite, es gibt so viele andere Dinge, die ich noch tun kann. Ich kann hier die Welt retten, ich kann da die Welt retten. Aber nein, er zeigt sich als Mensch. Typische Sprache. Er hat immer diese Begrifflichkeiten Hope and Dreams und was auch immer. Es gibt bestimmte Wörter, die wir mit ihm verbinden. Also es gibt Dinge, an denen wir arbeiten können. All das steht auf dieser Character Bible Canvas drauf. Das ist ein Prozess, den man machen kann, sich mit der Rolle auseinandersetzen, die Frage stellen, wenn das ein Film wäre, wie würden Drehbuchautoren mich anlegen, sodass man Lust hat, mir diesen Film auch abzukaufen.
Ja, mega. Was würdest du uns Unternehmern oder uns Führungskräften denn wünschen, an welche Themen wir jetzt nach diesem Podcast rangehen und sagen, Mensch, oder wie wir gegebenenfalls unsere Haltung vielleicht auch nach Hören dieser Folge ein Stück weit ändern. Was würdest du dir wünschen, sodass wir mehr wirken und mehr
ja. Also mein großes Thema ist ja, ich habe es eben schon mal gesagt, ich möchte, dass die Menschen ein bisschen größer rausgehen. Mhm. Und Größe hat weniger mit Fähigkeiten und Fertigkeiten zu tun. Mit den Dingen, die wir können. Da sind alle gut. Das Wort Persönlichkeit kommt aus dem Lateinischen Personare. Früher hatten Schauspielerinnen und Schauspieler Masken auf. Und das, was da durchtönt, Personare, nennen wir heute Persönlichkeit. Und mein Wunsch wäre mal zu überlegen, was sonst noch hinter dieser Maske der Persönlichkeit steckt. Was treibt mich an? Was sind meine Werte? Was ist durch jede Kommunikation spürbar? Weil das überträgt sich, Menschen sind Schwingungswesen, auf das Umfeld. Hast du einen Chef mit guten Überzeugungen, mit guten Werten, dann überträgt sich das auf die Mitarbeitenden. Dann ist das spürbar in der Organisation. Hast du jemanden, der ein echtes Anliegen hat und sagt, ich will hier das Unternehmen nach vorne bringen, hast du eine Mannschaft, die rausgeht und das auch tut. Und das wäre mein Wunsch, dass jeder mal überlegt, okay, ja, fachlich bin ich super, aber wie schaffe ich es als Persönlichkeit, andere Menschen noch mehr mitzunehmen durch das gesprochene Wort oder auch einzig und allein durch mich als Persönlichkeit. Und hier ist vielleicht noch ein Gedanke. Es gibt nur eine Rolle, in der Menschen überzeugen können. Das ist die Rolle, die selbst in ihnen ist. Und die zu entdecken, ist eine ganz, 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 ganz große Freude, wirklich bei sich zu sein und dann aus sich heraus zu wirken, andere Menschen mitzunehmen und damit auch ein glaubwürdiger Mentor, ein glaubwürdiges Vorbild, eine glaubwürdige Führungskraft zu sein, die andere Menschen bewegt, ebenfalls wachsen zu können.
Okay. Wie ist deine, ganz, ganz kurz und knapp, deine Definition der Rolle des Unternehmers oder vielleicht auch einfach nur der Führungskraft?
Mentor, der mit dem Leuchtschwert. Der Unternehmer muss nicht fachlich der Allerbeste sein, der Unternehmer muss derjenige sein. Das ist McKinsey-Prinzip. Wir brauchen niemanden, der das Unternehmen nur größer macht, sondern wir brauchen Menschen, die das Unternehmen besser machen. Und dahin zu gehen, Und zu gucken, wen finde ich, wer macht das Unternehmen besser und wen kann ich mit auf neue Wege nehmen.
Ja, mega. Christian, also ich sehe dich ja im Moment, da ist so viel Begeisterung auch in diesem Thema drin, für dieses Thema. Was ist dein Geheimnis, dein persönliches Geheimnis, was dich da antreibt, jeden Tag die Menschen ja, besser zu machen, größer zu machen?
Ja, da komme ich nochmal zu der Urne, auf der immer noch das Laptop steht. Ich möchte wirklich ein Leben haben. Fülle und Fülle kommt aus mir heraus. Das heißt, ich möchte gerne nach meinen Werten leben. Ich möchte gerne das tun, was mir wichtig ist in meinem Leben. Und dann bin ich in meiner Kraft. Ich kann nichts anderes als das, was ich jeden Tag tue. Zum Glück bekomme ich dafür gutes Geld. Ich habe früher immer gedacht, der Weg ist, Erfolg zu suchen. Aber es ist nicht der Weg, Erfolg zu suchen. Für mich ist der Weg erstmal seinen Weg zu finden, jeden Tag zu strahlen für das, was man tun darf, weil das zieht dann Menschen an und deshalb kommen die Menschen zu mir in unsere Trainings, in unsere Coachings und suchen Zeit mit mir. Und ich hoffe, dass das wertvoll war, jetzt auch die Zeit, die Menschen, die Hörerinnen und Hörer jetzt mit uns beiden verbringen durften.
Oh ja, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Christian, sag uns noch ganz kurz, wie findet man dich? Und ja, was sind so vielleicht deine 2, 3 Kernthemen, die du oder Kernprodukte, Kerndienstleistungen, Kernkurse? Erzähl mal ganz kurz.
Also, ich bin nicht auf den sozialen Medien unterwegs, nur auf LinkedIn. Freue mich da wirklich über Kontakte, auch wenn wir da in Kontakt treten. LinkedIn. Ansonsten natürlich galvez.de, galvez.de. Es gibt verschiedene Angebote, Trainings, die alle sehr besonders sind, weil wir immer auf Location achten, weil wir auf Nachhaltigkeit achten. Am besten einfach mal auf die Seite gehen, sich da informieren. Und ansonsten freue ich mich einfach, wenn wir uns mal persönlich begegnen bei einer Vortragsveranstaltung. Kommen Sie, kommt ihr bitte auf mich zu, lasst uns miteinander reden, lasst uns schauen, dass wir alle ein bisschen mehr strahlen, ein bisschen mehr andere Menschen berühren, bewegen und begeistern.
Ich kann das nur bestätigen, einleitend zu dieser Folge. Ich sage, das ist echt ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und ja, ich erinnere mich sehr gerne an diese Veranstaltung zurück am Tegernsee. Das war wirklich sehr beeindruckend. Christian, danke. Ganz, 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 ganz lieben Dank für diese gemeinsame Stunde miteinander hier über dieses relevante und mega spannende Thema zu sprechen. Und ja, ich glaube, wer jetzt nicht angezündet ist nach dieser Stunde mit den Inhalten, mit den Möglichkeiten, die wir als Unternehmer oder als Führungskraft haben, wenn wir uns mit etwas Wirkung und mit etwas persönlicher Entwicklung befassen, ja, dann weiß ich auch nicht. Christian, hast du noch ein abschließendes Wort für uns?
Ja, ich sage danke für all diejenigen, die auch dran geblieben sind bis zum Ende. Ich danke dir, lieber Dirk, für die Einladung. Es ist so schön, Menschen auch in der Entwicklung zu sehen. Wir kennen uns ja jetzt auch ein paar Jahre und zu sehen, wie du dich entwickelt hast und wie du auch immer herzvoll dran geblieben bist, ja, und wie du es auch geschafft hast, mich in deinen Podcast zu bekommen. Das spricht für sich. Und in diesem Sinne wünsche ich dir auch für das, was dir da vor dir liegt. Du bist ja auch am Schreiben deiner eigenen Lebensgeschichte immer wieder, ja, neu und das immer erfolgreich und immer mit Herzblut. Das ist etwas, was am Ende des Tages Unternehmertum ausmacht. Das wünsche ich dir weiterhin und natürlich allen Zuhörenden, die jetzt mit dabei waren.
Ganz lieben Dank, lieber Christian. Vielleicht bis auch in deiner Folge mit einem vertiefenden Thema. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und alles Gute.
Danke.